Ja, ganz herzlichen Dank für die schönen Lieder, die ihr ausgesucht habt und die wir miteinander singen konnten. Und auch vielen Dank an die Technik, die Probleme so schnell wieder im Griff zu haben. Was auch gut ist, weil ich wollte gerne ein paar Bilder zeigen. Und ich habe schon gedacht, wie beschreibe ich die alle, ohne dass man sie sieht. Aber das muss ich dann wahrscheinlich heute jetzt nicht tun. Du kannst gerne die Präsentation starten, Hannes. Ja, super. Ja, liebe Gemeinde, ich war Ende Juli, eine gute Woche in den USA. Ich hatte eine Einladung bekommen von Creation Research Society, eine wissenschaftliche Organisation, die sich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Und ich denke, wie einige von euch wissen, arbeite ich selbst auch bei so einer Organisation in Deutschland, bei Wort und Wissen. Wir hatten letztes Jahr jemand von denen zu uns eingeladen und dieses Jahr gab es dann eine Gegeneinladung. Und so war ich dann eine Woche dort und durfte einige Vorträge halten in diesem sogenannten Answers Center, das Zentrum der Antworten. Also eine hohe Anforderung, würde ich mal sagen, für ein Konferenzzentrum. Das Interessante ist, wo sich dieses Answers Center befindet. Und zwar, wenn man einfach mal sich umdreht hier, dann sieht man das hier. Das ist die sogenannte Ark Encounter. Da haben die Amis, die immer alles groß machen, die Arche Noah 1:1, also auf richtige Größe, nachgebaut. Das ist ein Riesenschiff, 150 Meter lang. Ja. Und das ist natürlich ein Riesending. Und das zieht auch sehr viele Besucher an, Christen wie Nicht-Christen, die das einfach als Ausflugsziel nehmen. Und es ist sogar so, dass, obwohl das eine Menge Geld gekostet hat, das kann man sich vorstellen, dass sich das sogar finanziell trägt von den Einnahmen der Besucher. Und diese Eiche, die ist ein sehr eindrucksvolles Ausstellungs-, weil hier sieht man ja nur die Außenseite. Wenn man da ein bisschen näher dran kommt, dann sieht man, wie riesig das Ding da gebaut ist. Aber noch viel schöner wird es, wenn man da reingeht. Da haben sie einen Teil, haben sie so gestaltet, wie sie sich so vorstellen, dass die Arche vielleicht hätte aussehen können, wie Noah all diese Tiere untergebracht hat, wie er dafür Futter und Tränken gesorgt hat, für die kleinen Tiere, für die großen Tiere. Aber das ist nur ein Teil des Schiffes. Der Rest vom Schiff haben sie so gestaltet, dass es eine Ausstellung ist, die wirklich zeigt, von der Schöpfung bis heute, den Weg von Gott mit den Menschen. Über die Schöpfung, natürlich dann auch über die Sintflut. Es wird natürlich sehr viel über die Sintflut gesprochen und auch, was war der Grund, dass Gott damals die Sintflut auf die Erde gebracht hat. Also wunderschöne Bilder, wunderschöne Dinge haben sie da gebaut und aufgestellt und sehr eindrucksvoll dargestellt. Hier zum Beispiel sieht man, die Menschheit war ja verdorben, sagt die Bibel. Das heißt, sie haben überhaupt nicht mehr an Gott geglaubt, sie haben ihn ignoriert und haben ihre eigenen Götzen gemacht. Und hier so eine Art Tempel dargestellt mit dem Schlangengott, wo dann Kinderopfer gebracht wurden. Also all diese Art von Kulten haben damals existiert. Und so geht man dann durch diese Eiche und ist auch auf drei Decks eingeteilt, wie die Arche Noah, und sehr eindrucksvoll. Unweit von dieser Eiche, von diesem Ark Encounter, befindet sich das sogenannte Creation Museum. Was man hier sieht, ist nur der Eingangsbereich. Da geht man dann durch und läuft dann durch so eine Art paradiesischer Garten, bis man dann wirklich zum eigentlichen Museum kommt. Alles ist da ein bisschen größer in den USA. Und dieses Museum gab es schon vor diesem Ark Encounter, weil offensichtlich hat dieses Museum und die Besucher dort haben den überhaupt erst auf die Idee gebracht, dann auch diese Arche mal nachzubauen. Ist also von den gleichen Menschen gemacht worden. Und ich habe dann natürlich beides auch in der Woche besucht, wo ich dann da bin, muss man das gleich mitnehmen. Wenn ich übrigens sage, unweit davon, dann meine ich nur 40 Minuten Fahrzeit, weil das ist ja auch dann direkt um die Ecke. Ne? Also ein Riesenmuseum, was sie da aufgebaut haben, auch sehr viele Darstellungen. Und da gibt es eine Wand, an die man dann vorbeiläuft, das ist diese hier. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt zeige und gleichzeitig das Thema meiner Predigt. Da gibt es eine Wand, da steht einfach drüber die größten Fragen des Lebens. Und im Kleinen da drüber geschrieben ist, dass es da verschiedene Antworten gibt, je nachdem, was ich glaube oder wie meine Weltanschauung, meine Worldview ist. Je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, was ich gelernt habe, was ich glaube, beantworte ich die größten Fragen des Lebens auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und man sieht hier, die haben das so aufgebaut, dass da 7 Fragen gestellt werden und unter den Fragen sind jeweils 2 Antworten. Die Antwort von jemand, der nicht an Gott glaubt, und die Antwort von jemand, der an Gott glaubt. Und dann sieht man, wie weit die Schere da teilweise auseinandergeht. Also wenn ich mit meinen Nachbarn rede, dann kommen wir immer sehr gut miteinander aus. Da gibt es welche, die glauben an Gott, andere, die glauben nicht an Gott. Und da gibt es welche, die sind muslimischer Ursprungs und die glauben wieder an was anderes. Aber worüber reden wir denn eigentlich? Ja, das Wetter, der Garten, vielleicht Fußball. Wenn es politisch um Politik geht, dann wird man schon ein bisschen vorsichtiger, weil das könnte auch ein Fettnäpfchen sein, wenn man dann da reintritt. Ja? Und über Religion und über diese großen Lebensfragen redet man gar nicht. Weil die großen Lebensfragen sind nicht, wer als nächstes Weltmeister wird im Fußball oder ob Corona nur eine Grippe war oder eine echte Pandemie. Das sind nicht die Weltfragen. Die Weltfragen liegen wo ganz anders. Und die werden in der Regel gerade nicht angesprochen. Die sind in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Und ich würde sogar so weit gehen, dass, obwohl es die größten Fragen sind, viele Menschen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Sie eigentlich noch ignorieren oder unterdrücken. Und was ich jetzt mache, ich gehe jetzt quasi durch diese Fragen durch und versuche die Antworten, die auch hier draufstehen, hier ein bisschen klein, die kann man so nicht lesen, mal zu geben. Und ich fand das sehr interessant, wie die versucht haben, diese großen Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch die Antworten auf ein kleines Stückchen Papier zu bringen. Obwohl man natürlich weiß, dass zu jeder von diesen Fragen ganze Bibliotheken voll mit Büchern geschrieben sind. Ich fange mal an. Ich gebe dann immer eine Antwort aus Sicht eines Menschen, der nicht an Gott glaubt. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Religionen als der christliche Glauben. Die Antworten kann ich natürlich nicht alle geben. Also ich stelle gegenüber jemand, der gar nicht glaubt, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und jemand, der glaubt, dass es Gott gibt. Und dass der Gott der Bibel, den wir ja auch bekennen, die Antworten auf diese Fragen hat. Die erste Frage, warum gibt es mich überhaupt? Und wenn die Frage gestellt wird, warum bin ich hier, dann heißt das natürlich nicht nur ich, sondern überhaupt die Menschheit oder die Erde oder warum gibt es überhaupt etwas anstelle von einfach nichts? Und die Antwort darauf fällt ja ganz unterschiedlich aus. Die atheistische Antwort ist, wir sind das Ergebnis eines kosmischen Unfalls, ein Produkt aus Zeit und Zufall. Einfach durch Zufall ist plötzlich aus nichts etwas geworden, was sich im Laufe der Jahrmilliarden entwickelt hat zu dem, was wir heute sind. Und deshalb hat das auch keine Bedeutung. Und ich habe jetzt immer unter diese Zusammenfassung in einem Satz als Antwort auch ein Zitat von jemand, der das so sieht, genommen. Der Michael Shermer oder Michael Shermer sagt, es gibt kein höheres Ziel. Es ist uns überlassen, uns Menschen, ein Ziel zu definieren. Und das ist die einzige Bedeutung, die wir im Universum haben. Das heißt, wir selbst können dem Universum eine Bedeutung geben, aber an sich hat es ja keine. Die Antwort, die Gott darauf gibt und die wir auch in Gottes Wort nachlesen, ist etwas anderes. Nämlich Gott sagt, es gibt sehr wohl ein Ziel. Ich habe das den Menschen nach meinem Bild erschaffen und ich habe ihm die Verantwortung für diese Welt übertragen. Und deshalb hat der Mensch ein Ziel, hat eine Aufgabe von mir übertragen bekommen. Und wo lesen wir das? Natürlich an vielen Stellen in der Bibel, aber ich habe hier aus Markus 12, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und deinem Nächsten wie dich selbst. Das ist die Aufgabe, die uns Menschen übertragen ist. Eine Riesenaufgabe, aber auch eine sehr schöne Aufgabe. Und wir sind also nicht ziellos und willkürlich unterwegs, sondern haben ein Ziel. Ein Ziel. Und das kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt Menschen begegnen, die das nicht glauben, die quasi das glauben, was hier auf der linken Seite steht, dass die ganz anders durchs Leben gehen, mit ganz anderen Voraussetzungen und natürlich auch mit ganz anderen Werten und so weiter. Eine zweite Frage, die auch viele Menschen beschäftigt, auch wenn man es vielleicht nicht immer ausspricht, warum gibt es eigentlich Leiden? Warum muss ich sterben? Und das ist so eine Frage, die ist also so riesig, dass es auch natürlich unmöglich ist, eigentlich eine Antwort in einem Satz zu geben. Trotzdem wird hier der Versuch gemacht. Die atheistische Antwort lautet: Tod, Leiden und Krankheit sind notwendig für die Evolution. Ohne die gäbe es uns erst gar nicht. Durch die höhere Entwicklung von Tieren und dann zum Menschen ist es notwendig, dass da ein Kampf stattfindet. Das Schlechte, das Kranke, das muss ausgewetzt werden. Wir müssen auch sterben, damit neue Generationen hinzukommen können, die dann wieder besser sind. Und so entwickelt sich das Ganze. Und deshalb gehört der Tod zum Leben dazu. Das ist die Antwort, die hier gegeben wird. Ich habe von Richard Dawkins, der ein oder andere kennt ihn, ein englischer Biologe, der sehr viel zu diesem Thema geschrieben hat und sehr vehement auch gegen Christen, die an Gott glauben, agiert, folgende Aussage: In einem Universum mit blinden Kräften werden einfach einige Glück, andere Pech haben. Dafür gibt es keinen Grund und auch keine Rechtfertigung. Und der Mann ist hier ehrlich. Wenn ich nicht glaube, dass Gott überhaupt eine Rolle spielt, dass es ihn überhaupt gibt, dass alles durch Zufall, durch blinden Zufall entstanden ist, dann ist das auch die logische Schlussfolgerung. Dann gibt es tatsächlich für Leid und Tod und Krankheit überhaupt keine Erklärung und den brauche ich dann auch nicht. Gott sagt was ganz anderes zu uns. Als er die Welt erschaffen hat und die Menschen erschaffen hat, gab es weder Tod noch Krankheit. Und es gab auch kein Leid. Und es ist dadurch in die Welt gekommen, weil der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat. Die Rebellion des Menschen ist die Ursache dafür. Und das lesen wir zum Beispiel im Römerbrief. Paulus hat ganz viel zu diesem Thema geschrieben. In Römer 5, Vers 12. Wie durch den Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und die Bibel sagt also, Tod und Leben gehören nicht zusammen. Der Tod ist ein Feind des Lebens. Und von Gott ist es ganz anders gedacht und erschaffen worden. Und es wird am Ende auch wieder anders sein, da kommen wir gleich noch drauf. Also ganz unterschiedliche Antworten, die sehr, sehr weit auseinander liegen. Das merkt man auch bei dieser zweiten Frage. Gehen wir zur nächsten Frage. Wie wissen wir dann, was der Unterschied zwischen gut und böse ist? Oder gut und richtig und falsch? Richtig und falsch sind Dinge, die uns natürlich im täglichen Leben oft begegnen. Ja? Und irgendwie intuitiv wissen wir immer, das ist eigentlich richtig oder das sollte man nicht tun. Aber wo kommt dieses Wissen her? Wie fange ich mal mit Gottes Antwort an? Gott ist der Maßstab für gut und böse. Moral basiert auf die ewige Güte des allmächtigen Gottes. Das ist die Antwort. Also es gibt quasi ein absolutes Gut und ein absolutes Schlecht. Und einige Bibelverse, die das so bestätigen, in der Bibel wird oft Licht mit Gut und Finsternis mit Schlecht bezeichnet. Und in 1. Johannes 1, Vers 5 ist das der Fall, wo es heißt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und der andere Vers, dass Gott das nicht nur weiß, sondern auch uns Menschen gut getan hat. Dass in der Bibel sehr viele Hinweise darauf stehen. Denk nur an die 10 Gebote, aber natürlich noch viele andere. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das heißt, wir können uns da nicht einfach rausreden und sagen, keine Ahnung. Ja? Wir wissen es. Aber wenn ich jetzt nicht an Gott glaube, wo kommt dann dieses Wissen her? Oder wo kommt überhaupt der Unterschied zwischen gut und schlecht da? Und die Antwort, die da gegeben wird, ist eine ganz andere. Mensch und Gesellschaft entscheiden, was gut und was böse ist. Es gibt nämlich keine absoluten Werte. Mit anderen Worten, was gut und böse ist, kann ich definieren oder kann ein Diktator definieren. Wenn Putin sagt, ich falle in der Ukraine ein, dann tut er was Gutes, weil er versucht, die alte Sowjetunion wieder zum Leben zu erwecken. Das ist doch ein gutes Ziel, oder? Was gut und böse ist, wird also auf andere Art und Weise definiert, nämlich nach willkürlichen Maßstäben, die der Mensch anlegt. Und hier auch eine Aussage von Roos und Wilson dazu: Moral ist lediglich eine Anpassung, die für die Weiterentwicklung des Menschen von Vorteil ist. Ethik ist eine Illusion ohne externe Begründung. Und hier ist jemand mal ganz ehrlich, weil viele gehen, obwohl sie nicht an Gott glauben, nicht so weit, diesen Schluss zu ziehen. Der Schluss nämlich, dass es tatsächlich Willkür ist, dass es willkürlich ist, wenn Gott kein absolute Maßstäbe mehr setzen kann. Und übrigens, dass es eine Anpassung ist, die für die Weiterentwicklung des Menschen von Vorteil ist, das darf man aus Sicht der Evolution sehr stark in Frage stellen, diese Aussage. Weil da geht es ja gerade um den Kampf ums Überleben. Der Stärkere muss gewinnen und der Schwächere nicht. Ja, das heißt, das ist eigentlich das Umgekehrte, was normalerweise in der, also eigentlich gesagt wird von Atheisten, wird hier einfach umgedreht, um ein gutes Argument zu haben, um Moral plötzlich zu definieren. Aber in Wirklichkeit hat man keine Handhabe, weil es sowas wie Gut und Böse gar nicht wirklich gibt. Ja, die nächste Frage: Gibt es Hoffnung? Wir haben ja vorher ein schönes Lied gegeben, dass Gott unsere Hoffnung ist. Aber wie sieht das aus? Und die Frage ist ja hier so gestellt: Ist there any hope? Gibt es überhaupt irgendeine Hoffnung? Egal welche Art. Nun, wir wissen natürlich, dass Hoffnung, das Wort nutzen wir ja in vielerlei Hinsicht. Ja? Also ich war letzte Woche stark erkältet und ich habe gehofft, dass ich am Sonntag doch hier predigen kann. Und Gott hat es zum Glück auch geschenkt, dass die Stimme wieder so weit da ist, dass ich hier jetzt stehen und predigen kann. Ich hatte also Hoffnung, dass das passiert. Oder ich kann hoffen, dass der Zug zu spät ist, weil ich nämlich zu spät zum Bahnhof komme und dass ich ihn dann doch noch schaffe. Und ich kann hoffen, dass das Wetter schön ist, wenn wir in Urlaub fahren. Das sind kleine Hoffnungen, die sind vorübergehend, die sind auch in dem Moment so wieder verschwunden, wo man es vielleicht gehofft hat oder kurz danach. Davon ist hier nicht die Rede. Hier geht es um eine richtige Hoffnung, eine dauerhafte Hoffnung, etwas, was dauerhaft bleibt und was gut ist. Und ja, die Hoffnung gibt es. Für eine Menschheit, die sehr viele Probleme hat, gibt es eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, sagt die Bibel, ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist, weil Gott genau wusste, der Mensch schafft das nicht alleine. Er hat gesündigt, er will mich nicht. Und ich bringe ihm eine Rettung, die so groß ist, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch wieder zu ihm zurückzukommen. Er starb für unsere Sünde am Kreuz, damit wir ewig leben. Das ist letztendlich die Hoffnung. Und dann können diese kleinen Hoffnungen alle nicht erfüllt werden. Ich verpasse meinen Zug, ich kann meinen Vortrag oder meine Predigt doch nicht halten und das Wetter ist dummerweise schlecht im Urlaub. Das zählt da alles nicht. Das hat nichts damit zu tun mit dieser Hoffnung, die über alles hinausgeht. Und das wird zum Beispiel in der Offenbarung 21 eindrucksvoll so dargestellt: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist eine Hoffnung, die sehr weit über das hinausgeht, aus was wir uns so täglich beschäftigt. Aber so eine Antwort kann man nicht geben, wenn man nicht an Gott glaubt. Wie lautet dann die Antwort? Es gibt keine Hoffnung. Keine dauerhafte Hoffnung. Es gibt nur diese kleinen Hoffnungen, die Freuden des Lebens, könnte man sagen, die kleinen Freuden des Lebens, die gibt es. Aber darüber hinaus, eines Tages stirbst du und das war es. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine finale Gerechtigkeit. Interessant, dass das miteinander verbunden wird. Und zum Beispiel Bill Nye sagt dazu: Die Erde, sie ist nur ein Sandkorn im Universum, ohne jegliche Bedeutung. Und es kommt keine heldenhafte Hilfe geeilt zu seiner Errettung. Das ist ein kleiner Hinweis auf, ja, es gibt Leute, die sowas glauben, dass es eine Rettung gibt. Aber ich, Bill Nye, ich glaube das nicht. Und da sieht man die Hoffnungslosigkeit, die sich ergibt, wenn man eben nicht an Gott glauben kann, dass das dann die logische Konsequenz ist, dass man auch keine Hoffnung hat, keine wirkliche Hoffnung. Eine Frage, die eng damit zusammenhängt, ist die nächste Frage: Was passiert denn eigentlich, wenn ich sterbe? Ja, was sagt dann die Welt dazu oder die Menschen, die nicht an Gott glauben? Ja, ganz einfach, dein Körper, er wird zerfallen, du hörst einfach auf zu existieren, übrigens alle anderen Menschen auch, aus und vorbei, das war's. Dieses Leben ist alles, was du hast, mach daraus so viel, wie du kannst. Pflück den Tag, carpe diem. Das ist das Motto, was sich daraus ergibt. Und William Provine sagt dazu: Es gibt weder Götter noch Ziele. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich bin mir absolut sicher, wenn ich sterbe, werde ich einfach tot sein. Und diese Gedanken werden natürlich übertragen. Das heißt, sie glauben auch, dass andere Menschen tot sein werden. Und wenn dann ein Christ kommt und sagt, ich habe eine Hoffnung über den Tod hinaus, dann sagt er, haha, ja, du vertröstest dich auf etwas, was es gar nicht gibt. Und Gottes Antwort lautet ganz anders. Nämlich, weil Gott selbst ewig ist. Er hat jeden Menschen, dich und mich, und auch den Menschen, der nicht an Gott glaubt, für eine Ewigkeit geschaffen. Und diese Ewigkeit wird er und sie mit Gott und oder ohne Gott verbringen. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Johannes 5 lesen wir, wer dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und verbringt die Ewigkeit mit Gott. Offenbarung 20 lesen wir, Entschuldigung, das war zu schnell, wer nicht im Buch des Lebens gefunden, wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Hier gibt es eine Trennung zwischen dem, der an Gott geglaubt hat und der nicht an Gott geglaubt hat. Und gerade Menschen, die nicht an Gott glauben, ist es oft genau diese Unterscheidung, die hier gemacht wird, der Grund, warum sie nicht an Gott glauben wollen. Weil sie sagen, das kann ich nicht akzeptieren, das will ich nicht. Aber Gottes Wort sagt uns das ganz klar, dass es das gibt. Und aber auch, dass jeder die Möglichkeit hat, das Leben zu wählen, indem er an Jesus glaubt. Ja, die nächste Frage. Wird es in irgendeiner Form Gerechtigkeit geben? Auch eine sehr interessante Frage und gehört zu den größten Lebensfragen deswegen, weil es eben so viel Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Menschen, die leiden, die nichts vielleicht dafür können und plötzlich aus ihren Häusern vertrieben werden, flüchten müssen vor irgendwelchen Naturkatastrophen oder wie auch immer und sich gegenseitig Leid antun. Die atheistische Antwort darauf lautet, finale Gerechtigkeit gibt es nicht. Einige werden in diesem Leben bestraft, andere kommen davon. Ja, da hat jemand einen Mord begangen und der eine wird gefasst und der andere hat einen Mord begangen und der wird nie gefasst, man findet den nie. Der lebt sein Leben fröhlich weiter bis ans Lebensende und da es sowieso kein Leben nach dem Tod gibt, ist er davon gekommen. Ja. Und der Sam Harris hat dazu folgende Aussage gemacht: Das Konzept eines Lebens nach dem Tod ersetzt die Weisheit, dass die Realität oft extrem unfair ist. Übeltäter kommen davon, Gerechte leiden. Ja, und das ist eine Sicht, die kann man auch wieder als logische Konsequenz verstehen. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann sage ich, okay, die Christen und vielleicht auch andere Religionen, die haben sich da was ausgedacht, weil sie mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben können und wollen irgendwie eine Erklärung und sagen, dann verschieben wir das Ganze auf Jenseits. Da wird dann Gerechtigkeit geübt. Aber genau so ist es. Genau das ist es, was Gott uns zu sagen hat. Und übrigens auch, wenn man zum Beispiel Psalm 73 liest, Asaf, der stellt genau diese Frage. Warum geht es dem einen gut, obwohl er nicht an Gott glaubt, und dem anderen schlecht, obwohl er an Gott glaubt? Dann sagt er, ich habe die Frage gestellt, bis ich auf ihr Ende geachtet habe. Das heißt, das ist genau die Stelle, wo Gerechtigkeit dann auch geübt wird, nämlich am Ende des Lebens, wenn wir vor Gott stehen. Gott ist gerecht und er übt am Ende Gerechtigkeit. Denn nur wer an Jesus glaubt, entkommt dem Gericht. Und dazu ein Vers auch aus Johannes 5. Wir haben gerade vorher den Vers aus Johannes 5 gehört, dass wer an Jesus glaubt, das ewige Leben hat. Und einige Verse später gerade steht, alle werden seine Stimme hören. Jesus redet davon, dass am Ende des Tages auch alle, die gestorben sind, wieder auferstehen werden. Der eine zum Tode und der andere zum Leben. Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wenn ich nur diesen Vers so lese, dann muss jeder sich ans eigene Herz fassen und sagt, die Gutes getan haben, ich habe nicht Gutes getan. Jeder Mensch oder kein Mensch kann sagen, ich habe Gutes getan und deshalb verdiene ich das jetzt. Und deshalb ist es auch sehr gut, dass in einigen Versen davor Jesus auch erklärt, was es bedeutet, Gutes zu tun. Gutes zu tun heißt, an Jesus zu glauben. Weil dann Gott Jesus sieht und nicht mich, wenn ich sterbe. und sagt, er ist gerecht. Nicht, weil er sein Leben richtig geführt hat, sondern weil er an mich geglaubt hat. Das ist das große Wunder des Evangeliums und das klingt auch in dieser Antwort ganz klar durch. Letzte Frage, wie wird alles enden? Und mit alles heißt dann wirklich nicht nur das Leben hier auf Erde von uns, sondern überhaupt die Erde, das Universum, alles. Die ganze Realität, die wir kennen. Und hier gibt die Bibel eine ganz klare Perspektive. Sie sagt, ja, es ist tatsächlich so, dass Erde und Himmel nicht ewig existieren werden. Aber Gott wird einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde, und wir werden ewig bei ihm wohnen. Und dazu ein Vers aus 2. Petrus 3. Die Himmel werden vom Feuer zergehen, wir aber erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also Gott wird das Ganze nochmal neu machen. Und diesmal so, dass da auch Gerechtigkeit wohnt und kein Tod ist und kein Leid und keine Krankheit. Ganz anders, als was wir es heute erleben. Hingegen, diejenigen, die nicht an Gott glauben, müssen eine andere Antwort geben. Diese Antwort können sie nicht akzeptieren. Das Universum wird einen Hitzetod oder einen Kältetod sterben. Leben und Materie hören dann einfach auf zu existieren. Und zwar das Leben schon lange, bevor die Materie soweit ist. Die Erde überlebt das nicht, die Menschheit überlebt das auch nicht. Und auch hier wieder eine Aussage von einem Evolutionsbiologe, ein guter Freund von diesem Richard Dawkins, der Christopher Hitchens. Wir mögen die Idee nicht, dass das Universum uns am Ende vernichtet. Aber es gibt starke Hinweise, dass genau das passieren wird. Mit anderen Worten, durch Zufall entstanden und am Ende einfach verschwunden. Kein Ziel, keinen Sinn, das ist die logische Konsequenz, wenn ich nicht an Gott glaube. Und wenn ich jetzt überlege, dass in meiner Umgebung viele Menschen wohnen, die vielleicht das genauso glauben. Ja, wie sieht dann meine Aufgabe aus? Also ich habe nochmal das Bild vom Anfang hier. Man sieht da die zwei Menschen, die da mit fragenden Blicken, man kann sie zwar nicht sehen, aber so standen sie davor. Ich habe das Bild live aufgenommen, als ich selbst daran vorbeigelaufen bin. Und sie sich das angeguckt haben und vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben diese Fragen sich selbst gestellt haben. Was glaube ich denn da eigentlich? Was ist jetzt mein Leben? Was ist das Ziel? Was ist der Sinn? Was bedeutet es, dass ich an Gott glaube oder eben nicht an ihm glaube? Und ich denke, hier haben wir auch eine sehr schöne Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit unseren Nachbarn, mit anderen Menschen. Wenn man sich diese Fragen im Kopf hat, dass man weiß, das sind die Fragen, die den Menschen eigentlich beschäftigen, auch wenn sie nicht darüber reden, dann kann man je nach Gespräch auch mal vielleicht so eine Frage selbst aufwerfen, dass man selbst die Frage dem Gegenüber stellt, was meinst du denn, wie das alles enden wird? Oder was ist denn deine Meinung dazu? Wird es jemals Gerechtigkeit geben oder wird es immer so ungerecht bleiben? Was denkst du darüber? Wir müssen nicht immer gleich mit der Antwort kommen, da sind wir oft viel zu schnell. Ich habe die Antwort und sage das dem anderen dann. Ja? Nein, Fragen stellen. Wenn man guckt, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, hat ganz oft nur Fragen gestellt und hat den Menschen selbst die Antwort geben lassen und sagt dann oft sogar, du hast richtig geantwortet. Ja? Weil die Menschen dann zum Nachdenken aufgefordert werden. Also gib du nicht die Antwort, sondern lass sie ihre Antwort geben. Bis zu dem Punkt, wo sie sagen, und was meinst du denn? Siehst du das auch so oder wie ist deine Meinung dazu? Und dann hat man eine gute Gesprächsbasis. Und so wünsche ich, dass wir uns diesen Fragen auch immer wieder bewusst sind, selbst darüber nachdenken und auch die Antworten verinnerlichen, nicht nur die Antwort, die Gott gibt, sondern auch die Antwort, die andere Menschen geben, dass ich besser verstehe, wie sie denken. Und ich freue mich, dass Jesus lebt, dass er diese Antworten gegeben hat, er als Schöpfer, zusammen mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist und wir keine Willkür unterworfen sind, keine Ziellosigkeit, dass wir Hoffnung und einem Ziel im Leben haben. Amen. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere sich das nicht alles hat merken können. Ich habe Handouts mitgebracht für die, die das interessiert, wo diese Antworten auch genauso draufstehen, wie man sie hier gesehen hat. Die können wir nach dem Gottesdienst dann einfach mitnehmen. Ich habe 20 Stück gemacht. Ich hoffe, dass sie alle wegkommen. Und wenn mehr notwendig sind, dann ich lasse eine Kopie hier, dann können hier mehrere noch erstellt werden. Vielen Dank. Amen.